Ich freue mich, dass ich mal wieder in Freiburg sein kann. Ich habe tatsächlich den Vortrag mit diesem Titel auch schon zweimal hier gehalten. Zu anderen Zeiten, und die Tatsache, dass das jetzt das dritte Mal ist, zeigt, dass das Thema ganz offensichtlich zumindest nicht an Aktualität verliert. Keine Sorge, die es vielleicht schon mal gehört haben. Das ist jetzt nicht, natürlich nicht wortgleich. Es hat sich in der Zwischenzeit ja auch ein bisschen was getan. Nicht zuletzt seit dem 7. Oktober und um einfach direkt damit einzusteigen. Es ist doch eigentlich paradox. Könnte man meinen, sollte man zumindest meinen, der barbarische Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit über 1200 oftmals bestialisch ermordeten Menschen und über 250 Entführten war, das muss man an dieser Stelle auch nochmal deutlich so sagen, war das größte Pogrom an Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Und trotzdem gibt es seitdem nicht etwa eine Welle der Solidarität mit Jüdinnen und Juden, sowie mit dem Staat Israel, sondern im Gegenteil gibt es eine weitere Welle des Antisemitismus und das durchaus im globalen Maßstab. Auf zahlreichen Demonstrationen, auch das längst nicht nur in Deutschland, wird nicht die Hamas, sondern wird Israel des Genozids bezichtigt. In Dagestan macht ein fanatisierter Mob am Flughafen Jagd auf Passagiere eines Flugs aus Tel Aviv. Es werden Molotow-Cocktails auf Synagogen geworfen, wie in Berlin beispielsweise. Es werden Friedhöfe geschändet, es werden Menschen körperlich attackiert, bis sie im Krankenhaus landen. Jüdinnen und Juden haben Angst auch und schon wieder in Deutschland. Eine Mehrheit von ihnen, das zeigen Umfragen, aber auch nicht erst seit dem 7. Oktober, aber seitdem in besonderem Maße, eine Mehrheit von ihnen traut sich schon länger nicht mehr, jüdische Symbole in der Öffentlichkeit zu tragen. Die Empathielosigkeit gegenüber Jüdinnen und Juden im Allgemeinen und gegenüber Israel im Besonderen ist eklatant. Sie ist, wie ich finde, himmelschreiend. Israel, also der einzige Staat auf dieser Welt mit jüdischer Bevölkerungsmehrheit, Israel ist von den islamistischen Terroristen der Hamas in einem beispiellosen Massaker angegriffen worden. Nicht einmal Babys oder alte Menschen sind verschont worden. Aber längst steht Israel wieder am Pranger. Allzu lange hat das Entsetzen über dieses Massaker nicht gedauert, wenn es überhaupt vorhanden war in bestimmten Kreisen. Häufig ist bestenfalls die Rede von beiden Seiten, die irgendwie gleichermaßen schuld seien. Eine Äquidistanz, also eine Distanz gegenüber beiden Seiten, die faktisch immer schon einer Parteinahme für die Terroristen gleichkam. Es gibt bekanntlich ganz verschiedene Formen des Antisemitismus. Wenn man das nach der politischen Provenienz ordnen wollte, könnte man aufzählen den christlichen, den islamischen, den narzisstischen, den rechten, den linken, den Antisemitismus der bürgerlichen Mitte oder nach Genre sozusagen den klassischen, den sekundären. Und es gibt den israelbezogenen Antisemitismus, der sich schon lange einer ganz besonderen Popularität erfreut und das in ganz verschiedenen politischen Lagern, die sich gerne und ansonsten eigentlich feindlich gesinnt sind. Verschiedenen Umfragen zufolge wird er, also dieser israelbezogene Antisemitismus, hierzulande von 40% der Bevölkerung geteilt, in manchen Aspekten sogar noch von mehr. Dabei gibt sich dieser israelbezogene Antisemitismus, und das war jetzt auch Titel, geben gerne als Israel-Kritik aus, also als etwas völlig Rationales. Und gleichzeitig muss man natürlich das Selbstverständliche betonen, auch wenn das in Diskussionen oft in Abrede gestellt wird. Natürlich ist nicht jede Kritik am israelischen Regierungshandeln antisemitisch. Schauen Sie nach Israel, dort demonstrieren Menschen seit zahlreichen Monaten, und zwar zu 100.000, also wenn man das umrechnen würde, auf Deutschland käme man hier in die Millionen an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie äußern dort ihre Kritik am israelischen Regierungshandeln sehr, sehr deutlich. Und da stellt sich die Frage, wie unterscheidet man das eine vom anderen? Also wie unterscheidet man Kritik von Antisemitismus? Was jetzt kommt, wird vielen von Ihnen nicht neu, sondern trotzdem finde ich es immer wieder sinnvoll, das nochmal deutlich zu machen, was es da eigentlich für Paradigmen vielleicht gibt, vielleicht auch für Anhaltspunkte, um das zu unterscheiden. Sie kennen vielleicht den sogenannten 3D-Test, hat nichts mit drei Dimensionen zu tun, aber dazu gleich mehr. Den 3D-Test, der auf Nathan Sharansky zurückgeht, den früheren israelischen Minister für soziale Fragen. Und dieser sogenannte 3D-Test basiert auf drei Kriterien, die alle mit einem D beginnen. Das ist der Grund, warum das Ding 3D-Test heißt, nämlich Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards. Äußerungen über Israel, die auch nur einem dieser Kriterien entsprechen, sind demnach nicht mehr als Kritik einzuordnen, sondern als Antisemitismus. Und es lohnt sich tatsächlich trotzdem nochmal einfach zu sagen, was versteht man denn darunter? Natürlich ist das auch streitbar oder umstritten, was zum Beispiel unter Dämonisierung zu verstehen ist, also der Verteufelung. Der Verteufelung, damit ist zum Beispiel die Gleichsetzung, es ist ja nicht nur ein Vergleich, der da betrieben wird, ein Vergleich Israels mit dem nationalsozialistischen Deutschland, sondern es ist ein Vergleich, der in aller Regel eine Gleichsetzung impliziert, zum Beispiel durch die Behauptung, die israelische Armee führe einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, also wie seinerzeit im Dritten Reich die Wehrmacht. Oder durch die Ansicht, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Eine Äußerung, die Zustimmungswerte in Deutschland bekommt, bis annähernd 40%. Je nachdem, wenn es auch schon mal temporär zumindest etwas mehr. Eine Delegitimierung stellen Äußerungen dar, mit denen Israel das Existenzrecht, also seine Legitimität, abgesprochen wird, deswegen Delegitimierung, zum Beispiel durch die Behauptung, es sei ein Unrechtsstaat oder ein Apartheidstaat. Und mit dem Begriff, dem etwas sperrigen Begriff doppelte Standards, ist gemeint, dass an Israel Maßstäbe angelegt werden, dass es an Standards gemessen wird, die für kein anderes Land geltend gemacht werden, das heißt, dass an ihm etwas kritisiert wird, das man an anderen Ländern nicht oder wesentlich weniger kritisiert, obwohl dort Ähnliches oder sogar wesentlich Schlimmeres geschieht. Dieser 3D-Test, schon was älter, ist inzwischen in seriöse Antisemitismus-Definitionen eingeflossen, beispielsweise und besonders in die Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance, also der IHRA, oder man spricht es auch das Akronym zusammen aus, also der IRA. Diese IRA ist eine internationale Einrichtung, die 1998 gegründet wurde. Sie bringt Regierungen und Expertinnen und Experten mit dem Ziel zusammen, die Aufklärung, Forschung und das Erinnern im Bereich des Holocaust weltweit zu fördern und voranzutreiben. Ich glaube, sie hat 34 Mitglieder und einige Beobachterstaaten zurzeit, und deren Arbeitsdefinition Antisemitismus ist dabei keine rechtsverbindliche Richtlinie. Das kann sie auch gar nicht sein. Sondern sie will vielmehr Hilfestellung dabei leisten, Antisemitismus zu erkennen und zu benennen, um ihn natürlich besser fassen und besser bekämpfen zu können. Diese Arbeitsdefinition der IRA ist inzwischen weltweit von zahlreichen Regierungen, Parlamenten, Parteien, Verbänden und Vereinen angenommen worden und anerkannt worden, darunter zum Beispiel auch zahlreiche Fußball-Bundesliga-Clubs. Der Kern dieser Antisemitismus-Definition besteht aus nur zwei Sätzen. Das ist natürlich immer das Wesen von Definitionen. Sie müssen kurz sein, sie müssen griffig sein, manchmal auch etwas holzschnittartig. Und diese beiden Sätze lauten: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und /oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen und religiöse Einrichtungen. Zwei Sätze, aber natürlich ist das nicht alles. Im weiteren Verlauf dieser Definition werden Präzisierungen vorgenommen. Was ist denn eigentlich konkret damit gemeint? Und es werden insgesamt 11 Beispiele genannt, um zu verdeutlichen, wie sich Antisemitismus äußern und wie sich Antisemitismus darstellen kann. Dazu zählen, das ist, glaube ich, nicht besonders schwierig zu verstehen, dazu zählen zum Beispiel der Aufruf zur Tötung von Jüdinnen und Juden, Mythen über eine jüdische Weltverschwörung oder über eine jüdische Kontrolle von Medien, Wirtschaft und Regierung oder beispielsweise die kollektive Haftbarmachung von Jüdinnen und Juden und natürlich die Holocaustleugnung. All diese Beispiele gehören zum, sagen wir mal, klassischen, althergebrachten Antisemitismus oder zum sogenannten sekundären Antisemitismus. Man könnte in Kürze sagen, der Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz, der sozusagen auch nach Auschwitz überhaupt entstanden ist. Aber bei diesen Beispielen bleibt die IRA nicht stehen. In der Arbeitsdefinition heißt es, Zitat, Erscheinungsformen von Antisemitismus können sich auch gegen den Staat Israel richten, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird. Es wird aber auch eingeschränkt, noch einmal Zitat, Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, kann nicht als antisemitisch betrachtet werden. Es folgen dann 11 Beispiele, wie schon erwähnt, 11 Beispiele für Erscheinungsformen des Antisemitismus und 7 dieser 11 Beispiele beziehen sich in Klammern auch auf Israel, auch auf den jüdischen Staat. 7 von 11, das heißt, man merkt, dass diesem Bereich von der IRA ein besonderes Gewicht beigemessen wird. Aufgeführt werden dabei die folgenden Äußerungen, Handlungen und Haltungen. Erstens, der Vorwurf gegenüber den Jüdinnen und Juden als Volk oder dem Staat Israel, den Holocaust zu erfinden oder übertrieben darzustellen. Zweitens, der Vorwurf gegenüber Jüdinnen und Juden, sie fühlten sich dem Staat Israel oder angeblich bestehenden weltweiten jüdischen Interessen stärker verpflichtet als den Interessen ihrer jeweiligen Heimatländer. Da merkt man schon, das ist natürlich etwas, das auch schon im klassischen Antisemitismus seinen Platz hatte. Juden als Parasiten, die ihre Wirtsvölker aussaugen, wie das im NS-Sprech so hässlich hieß, oder die sich etwas ganz anderem verpflichtet fühlen als dem Land, in dem sie leben. Drittens, das Aberkennen des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, zum Beispiel durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen, also nicht eine konkrete Regierungspolitik, sondern die schiere Existenz Israels sei schon ein rassistisches Unterfangen. Viertens, die Anwendung doppelter Standards, da kommt es direkt rüber sozusagen vom 3D-Test, indem man von Israel ein Verhalten fordert, das von keinem anderen Staat erwartet oder gefordert wird. Fünftens, das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem Antisemitismus in Verbindung stehen. Das heißt zum Beispiel der Vorwurf des Christusmordes oder die Ritualmordlegende. Das Verwenden von solchen Symbolen und Bildern, um Israel oder die Israelis zu beschreiben. Sechstens, Vergleiche, und damit sind letztlich aber Gleichsetzungen gemeint, Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Nationalsozialisten und siebtens und letztens das kollektive Verantwortlichmachen von Jüdinnen und Juden für Handlungen des Staates Israel. Das sind die 7 von 11 Beispielen, die in dieser IRA-Definition für israelbezogenen Antisemitismus genannt werden. Und es hat gute Gründe, dass dieser israelbezogene Antisemitismus in der IRA-Definition einen so breiten Raum einnimmt, denn bei ihm handelt es sich um eine vermeintlich politisch korrekte Form des Hasses gegen Juden, um einen Antisemitismus, könnte man sagen, der weniger offensichtlich daherkommt und damit zustimmungsfähiger, aber deswegen nicht weniger gefährlich ist. Als Israel-Kritik, bitte das immer in Anführungszeichen zu setzen oder zu verstehen, beziehungsweise Antizionismus, gibt sich dieser israelbezogene Antisemitismus rational, also begründet, und er bietet die Möglichkeit einer Umwegkommunikation, so hat es die Sprachwissenschaftlerin Monika Schwarz-Frisella mal formuliert, einer Umwegkommunikation statt gegen den Juden, in Anführungszeichen, geht es ersatzweise gegen den jüdischen Staat als Kollektivsubjekt, als kollektiven Juden unter den Nationen. So hat es der israelische Historiker Jakob Talmon bereits vor 45 Jahren formuliert. Und ist also etwas, das im Grunde genommen gar nicht so furchtbar neu ist. Leon Poliakow, Israel als Jude unter den Staaten, ist im Grunde genommen auch eine recht ähnliche Formulierung, die sich also vorstellt. Da ist sozusagen ein Staat, der im Grunde in der Staatengemeinschaft fungiert, wie die individuellen Jüdinnen und Juden im klassischen Antisemitismus. Das heißt, es findet eine Transformation des Antisemitismus auf die Nationalstaatsebene statt, eine Modernisierung des Ressentiments, könnte man sagen. Und zugleich kommt dieser Antisemitismus hier kodiert und chiffriert daher. Man spricht also nicht mehr von den Juden, sondern von den Zionisten, von den Israelis, je nach Bedarf und je nach Kontext. Dabei muss man sagen, dass der israelbezogene Antisemitismus letztlich im Kern gar nichts wirklich Neues ist. Seine Verwandtschaft Mit dem Klassischen ist nicht zu übersehen, um nur einige Beispiele zu nennen. Das alte antisemitische Klischee des Parasitismus, Juden als Schmarotzer, Juden als Parasiten, findet sich beispielsweise in der Behauptung wieder, die Israelis raubten den Palästinensern das Land und beuteten sie aus. Das Klischee der Wurzellosigkeit und Wesensfremdheit aus dem klassischen Antisemitismus scheint in der Überzeugung auf, ein Staat Israel gehöre eigentlich gar nicht in einen ansonsten muslimischen Nahen Osten. Das Klischee des unbarmherzigen, kalten Egoismus schimmert zum Beispiel im Vorwurf durch, die Israelis setzten ohne jede Rücksicht auf Verluste ihre Interessen durch. Das Klischee der jüdischen Rachsucht aus dem klassischen Antisemitismus erfährt in den Militärschlägen der israelischen Armee seine vermeintliche Bestätigung. Die Rede von Auge und Auge, Zahn um Zahn, obwohl damit was völlig anderes eigentlich gemeint ist, oder von der Vergeltung, das oft bemüht wird, dieser Begriff. Das Klischee, den Juden gehe es nur um den Profit, taucht zum Beispiel in der Unterstellung auf, Israel versuche, aus der Shoah, aus dem Holocaust, maximales Kapital zu schlagen. Das Klischee des Wirkens im Verborgenen und des unermesslichen Einflusses kehrt in der Paranoia vor dem Mossad und der jüdischen Lobby wieder. Und auch die Behauptung, man dürfe ja nichts gegen Israel sagen, weil ansonsten die Antisemitismuskeule geschwungen werde, spiegelt letztlich ein altes antisemitisches Stereotyp wider, nämlich das von der jüdischen Kontrolle über Medien und Gesellschaft. Ich möchte an dieser Stelle etwas Grundsätzliches festhalten. Israel wurde 1948 gegründet, 3 Jahre nach dem Ende der Shoah, bekanntlich mit ausdrücklicher Zustimmung der Vereinten Nationen. Etwas, das die UNO, darüber muss man auch nicht diskutieren, heute so gewiss nicht mehr machen würde, war damals allerdings auch völlig anders aufgestellt als heute. Das Land ist seitdem eine Art Lebensversicherung für alle Jüdinnen und Juden auf der Welt, auch für diejenigen übrigens, die der Politik der jeweiligen israelischen Regierung kritisch oder sogar ablehnend gegenüberstehen. Der Begründer des modernen Zionismus, Theodor Herzl, hatte Ende des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergrund des in Europa grassierenden Antisemitismus und dem damit verbundenen uneingelösten Gleichheitsversprechen gegenüber den Juden sinngemäß argumentiert, wenn die Welt in Nationalstaaten aufgeteilt ist und die Juden und Jüdinnen weltweit antisemitisch benachteiligt, unterdrückt und verfolgt werden, dann brauchen sie in dieser Welt, die so strukturiert ist, ihren eigenen Staat, in dem sie die Mehrheit sind, in dem sie selbst über ihre Geschicke entscheiden können, in dem sie also selbstbestimmt leben können, in dem sie der Souverän sind, der auch staatliche Souverän sind. Die Shoah hat die Notwendigkeit eines solchen jüdischen Staates, eines Staates mit jüdischer Bevölkerungsmehrheit, auf unvergleichlich grausame Weise noch einmal deutlich gemacht. Jeder Jude und jede Jüdin auf dieser Welt und überhaupt jeder antisemitisch Verfolgte hat das Recht auf Einwanderung nach Israel. Nun gibt es bekanntlich eine fundamentale Ablehnung des Staates Israel durch die immer noch weitaus meisten arabischen und muslimischen Länder, aber, und auch das ist in diesem Kontext wichtig, der Antisemitismus im Nahen Osten entstand nicht erst mit der israelischen Staatsgründung, das heißt, er war nicht eine Reaktion darauf. Es gab ihn lange zuvor bereits. Er richtete sich natürlich gegen die dort lebenden Juden und Jüdinnen. Er führte zu Pogromen, wie zum Beispiel jenem in Hebron 1929, das auf der falschen Behauptung gründete, die Juden wollten sich die heiligen islamischen Städten unter den Nagel reißen und die Muslime vertreiben. Terrororganisationen wie die Hamas und die Hisbollah haben kein Problem damit, was Israel tut oder lässt, sondern sie haben ein Problem damit, dass es überhaupt existiert, in welcher Form und mit welchen Handlungen auch immer. Sie wollen keinen Staat Palästina neben Israel, sie wollen einen Staat Palästina anstelle Israels. Dass das so ist, rechtfertigt nicht jede einzelne Handlung der israelischen Regierung oder der israelischen Armee, selbstverständlich nicht. Aber man versteht den Konflikt nicht, wenn man ausblendet, dass es immer noch den meisten von Israels Nachbarn nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung geht, sondern vielmehr um eine Kein-Staat-Israel-Lösung. Israel ist das einzige Land der Welt, das sich letztlich keine militärische Niederlage leisten kann, ohne von der Bildfläche zu verschwinden. Auch das, denke ich, sollte man wissen, wenn man über diesen Konflikt und wenn man über israelbezogenen Antisemitismus spricht. Es geht bei dieser Form des Antisemitismus also, wie gesagt, um Äußerungen und Handlungen, mit denen Israel dämonisiert und delegitimiert wird und bei denen an das Land andere Maßstäbe angelegt werden als an andere Länder. Ich werde das im Folgenden konkretisieren, nach dieser Einführung, und dabei auch einen generellen Blick darauf werfen, wie Israel hierzulande wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung wird nicht zuletzt natürlich durch Medien geprägt und deswegen möchte ich darauf auch einen Schwerpunkt legen. Und anders als man es immer wieder hört und liest, ist die Berichterstattung in Deutschland keineswegs überwiegend israelfreundlich. Ganz im Gegenteil, es gibt eine mediale Schlagseite zulasten Israels, wie vor allem die schon erwähnte Linguistin Monika Schwarz-Frisell deutlich gemacht hat. Sie forscht seit vielen Jahren an der TU Berlin zum Israelbild in deutschen Medien und hatte schon vor einigen Jahren in einem Interview gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit gesagt, Zitat, wir haben die Berichterstattung über den Nahen Osten mit Artikeln über die Lage der Menschenrechte und Konflikte in anderen Ländern verglichen, wie Russland, China, Saudi-Arabien und Nordkorea. Kaum ein Land, sagt sie, kaum ein Land schneidet dabei so schlecht ab wie Israel. Zitat, in den Artikeln finden sich ungewöhnlich viele NS-Vergleiche, also Vergleiche mit dem Nationalsozialismus. Es gibt ein sehr negatives Bild des Landes und festzustellen sei das vor allem bei den Schlagzeilen, die natürlich besonders einprägsam sind, eine besonders einprägsame Botschaft vermitteln. Israel werde in den Überschriften ständig als Aggressor gebrandmarkt, wie Schwarz-Frisell festgestellt hat, aber auch in den Texten selbst, die diesen Schlagzeilen folgen, wird es in die Täterrolle gedrängt, während die andere Seite, während die Palästinenser vor allem als Opfer vorkommen oder im Falle von Terrorhandlungen ihre Taten häufig verharmlost werden oder entpersonalisiert werden. Das Resümee von Monika Schwarz-Frisell, Zitat, wenn Palästinenser beschrieben werden, greifen manche Autoren auf idealisierte Bilder zurück, wie die Olivenbäume, die Felder und die Schafherden. Israelis dagegen stünden, so sagt sie, oft im Zusammenhang mit extremen Verben, die Gewalt und Willkür ausdrücken, wie zerstören, angreifen, besetzen, befehlen. Und dass das stimmt, möchte ich an einigen Beispielen aus Leitmedien deutlich machen, zeigen an einigen Beispielen, wie das konkret aussieht. Es sind tatsächlich typische Beispiele, also nicht irgendetwas willkürlich herausgepickt ist und auch nicht alles tagesaktuell, einige Beispiele schon. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Beitrag aus dem Spiegel, Spiegel Online genauer gesagt, und Sie sehen, Sie können die Überschrift lesen, die da lautet, Israel fliegt Luftangriffe auf Gazastreifen. Denkt man sich zunächst mal nichts dabei, aber was vermittelt diese Überschrift, Israel fliegt Luftangriffe auf Gazastreifen, das heißt, Israel ist der Aggressor in diesem Fall. Und das wird natürlich noch untermauert durch das Foto, das Sie da sehen, das ein aufsteigendes israelisches Kampfflugzeug zeigt. Und erst das Kleingedruckte, das man ja bekanntlich immer lesen soll, aber eben doch nicht immer liest, erst das Kleingedruckte verrät den Kontext. Die Oberzeile lautet nach Raketenbeschuss. Und in der Unterzeile erfahren wir dann, dass Israel auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen reagiert und dass es, wie es dort wörtlich heißt, Stützpunkte militanter Palästinenser unter Beschuss genommen hat. Also als Verantwortliche könnte man sagen, da steht ja alles drin, was man wissen muss, aber es ist eben sehr unterschiedlich gewichtet und nochmal gerade im Online-Bereich erhascht man natürlich in allererster Linie diese Schlagzeilen. Das hier ist ein Beitrag aus dem Online-Angebot der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ganz ähnliche Schlagzeile, Israel greift Ziele im Gazastreifen an, so heißt es dort. Und darunter sehen wir diesmal kein Kampfflugzeug, sondern wir sehen israelische Soldaten. Auch hier ist, denke ich, klar, wer der Täter ist oder wer der Täter sein soll, der Aggressor. Im Grunde das gleiche Muster wie beim Spiegel, bei Spiegel Online eben. Auch da muss man schon das Kleingedruckte lesen. Die Oberzeile lautet hier, nach Explosion am Grenzzaun, und in der Unterzeile wird darüber informiert, dass ein Sprengsatz 4 israelische Soldaten verletzt und die israelische Luftwaffe daraufhin Stützpunkte der Hamas beschossen hat. Also auch da in ganz ähnlicher Form wie beim Spiegel auch. Im Kontext erschließt sich das, aber was man zunächst einmal sieht, ist, hat eine andere Message, eine andere Botschaft. Oder nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel vielmehr, eine Meldung der Deutschen Presseagentur, die so und in ähnlicher Form in vielen verschiedenen Medien erschienen ist. Sie sehen dort Israel setzt Kampf gegen Hisbollah fort. Jetzt muss man dazu sagen, es sind ja nun die Hamas und die Hisbollah, die Israel angreifen, aber die Schlagzeile dreht es im Prinzip um. Israel setzt Kampf gegen Hisbollah fort. Ja, das tut Israel, das stimmt. Aber was ist die Botschaft einer solchen Schlagzeile, vor allen Dingen, wenn man den Textvorspann noch dazu nimmt? Da steht, es komme auch an Israels Grenze zum Libanon ständig zu Konfrontationen. Es kommt dazu, da wird auch niemand Handelndes beschrieben, sondern es kommt einfach dazu. Und an beiden Fronten übt Israel weiter Druck aus. Also auch da, wer handelt, wer ist der Aggressor? Israel, dabei reagiert es hier nur auf Angriffe, nicht selbst der Initiator. Und das in einer großen deutschen Nachrichtenagentur. Ein anderes Beispiel, nehmen wir ein öffentlich-rechtliches Medium, konkret den Blog der Tagesschau. Israel attackiert, ist auch nochmal vom Sound her was anderes als greift an, Israel attackiert Hisbollah im Libanon. So hieß es dort Ende März in einer Überschrift und erst im Text erfuhr man, dass eben diese Hisbollah zuvor und danach Israel beschossen hatte. Aber umgekehrt wurde dagegen sehr wohl schon in der Überschrift eine Reihenfolge erwähnt, auch wieder Tagesschau-Blog. Da steht dann nämlich, Hisbollah-Miliz feuert Raketen nach israelischem Angriff ab. Das steht davor nicht, da attackiert Israel und hier steht, Hisbollah-Miliz feuert Raketen nach israelischem Angriff ab. Und solche Beispiele sind, wie gesagt, keine Ausnahme. Sie evozieren natürlich etwas bei den Leserinnen und Lesern. Sie lösen etwas aus, sie vermitteln eine Botschaft, vermitteln ein Bild von Israel und von der israelischen Armee. Oder wechseln wir von online mal zu Print und nehmen etwas, das die Süddeutsche Zeitung betrifft. Das Beispiel ist schon einige Jahre älter, aber trotzdem in einer gewissen Art und Weise symptomatisch und deswegen möchte ich es dir auch nochmal vorstellen. Vor einigen Jahren erschien in dieser Süddeutschen Zeitung in der Rubrik Das politische Buch ein Beitrag, der, wie Sie hier sehen können, die Überschrift trug Der Niedergang des liberalen Zionismus. Dieser Beitrag beschäftigte sich mit zwei Büchern zu Israel, nämlich zum einen mit dem Buch Die amerikanischen Juden und Israel, was falsch läuft, verfasst von Peter Beinart, und das andere Buch war Staatsräson, Fragezeichen, wie Deutschland für Israels Sicherheit haftet, von dem Autor Werner Sonne. Jetzt muss man sagen, die Süddeutsche Zeitung lässt an Israel eher selten ein gutes Haar und so ist es auch diesmal gewesen. Der Verfasser dieser Buchbesprechung, dieser Rezension fragte, Zitat, welchen Charakter hat dieses Israel heute, für dessen Bestand die Bundesrepublik seit mehr als einem halben Jahrhundert Milliardensummen ausgibt? Welchen Charakter hat dieses Israel heute, fragte er und er ließ die beiden Autoren der Bücher, also den amerikanischen Politikwissenschaftler Peter Beinart sowie den früheren ARD-Korrespondenten Werner Sonne, die Antwort geben. Nämlich, an die Stelle jüdischer Ohnmacht, so heißt es im Text, sei jüdische Macht und vor allem deren Missbrauch getreten, weshalb die Juden mit sich ins Gericht gehen sollten, statt weiterhin eine großisraelische Versuchung zu unterstützen und dafür auch noch Hilfe aus Deutschland in Anspruch zu nehmen. Der Rezensent beschloss seinen Text mit den Worten, Zitat, wie im Verhältnis amerikanischer Juden zu Israel könnte auch im Verhältnis der Bundesrepublik zu Israel etwas falsch laufen. Und dass dieser Satz nicht nur die Forderung nach einem Ende der finanziellen und militärischen Unterstützung Israels einschloss, sondern dass dieser Satz ein Plädoyer für noch weitergehende Maßnahmen war, das war schon vorher im Text so deutlich geworden, so klar, dass es nun gar nicht mehr ausgesprochen werden musste. Aber bis dahin war der Beitrag, das müssen wir ansonsten gar nicht erwähnen unter den vielen Beispielen, bis dahin war der Beitrag noch gar nichts Ungewöhnliches. Was ihn in besonderem Maße unappetitlich werden ließ, und deswegen zeige ich es auch, war seine Bebilderung. Genauer gesagt, die Kombination aus dem Bild, das sehen Sie gleich noch etwas näher, etwas genauer, aus dem Bild und der Bildunterzeile in Verbindung mit dieser Überschrift, der Niedergang des liberalen Zionismus. Das Bild ist eine Schöpfung des Künstlers Ernst Kahl, eine Schöpfung, die ein mit großen spitzen Ohren, breitem Maul, Raffzähnen und Hörnern ausgestattetes, man könnte sagen dämonenartiges Wesen zeigt, das Messer und Gabel in den Pranken hält und das finsteren Blickes darauf wartet, dass ihm das Essen an das Bett gebracht wird, in dem dieser Dämon liegt. Vor diesem Wesen steht eine Frau mit einem gedeckten Tablett und umgebundener Schürze, also ganz offenbar eine Art Hauswirtschafterin dieses Dämons. Und in der Bildunterzeile heißt es dann: Deutschland serviert. Seit Jahrzehnten wird Israel teils umsonst mit Waffen versorgt. Israels Feinde halten das Land für einen gefräßigen Moloch. Peter Beinart beklagt, dass es dazu gekommen ist. Das heißt, so soll er also aussehen, der Niedergang des liberalen Zionismus. Jetzt muss man noch dazu sagen, dieses Bild hatte Ernst Kahl, der Künstler, Jahre zuvor für die Gourmet-Zeitschrift Der Feinschmecker angefertigt, in einem völlig anderen Kontext, einem völlig anderen Zusammenhang, ohne jeden Bezug zu Israel, aber überhaupt ohne jeglichen politischen Bezug. Aber die Süddeutsche Zeitung verwandelte dieses Bild durch die entsprechende Kontextualisierung und die Bildunterschrift im Grunde genommen in eine Karikatur ganz anderen Stils. Zu sehen war jetzt, wenn man das zusammen sieht und auch weiß, was das Ganze bebildern soll, zu sehen war jetzt gewissermaßen das Zerrbild des hässlichen, gefräßigen Juden, ein Moloch in Menschengestalt gewissermaßen, ein Moloch in Menschengestalt, der im Begriff ist, sich die Welt einzuverleiben. Wenn man schon von Dämonisierung spricht, kann man sagen, hier ist sie tatsächlich auf den Begriff, um nicht zu sagen, auf das Bild gebracht. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Bildunterschrift eingehen, die hat es wirklich in sich. Die ersten beiden Sätze lauten: Deutschland serviert, seit Jahrzehnten wird Israel teils umsonst mit Waffen versorgt. Das heißt, wenn Sie das Bild nochmal sehen, Deutschland ist angeblich der Diener Israels und bekommt dafür nicht einmal einen Lohn. Und wie das Bild zeigt, dient Deutschland gewissermaßen also dem Teufel. Das ist eine, ob gewollt oder nicht, das ist eine antisemitische Assoziation, weil hier das alte Märchen von den Juden wieder gekäut wird, die sich die Welt und insbesondere die Deutschen untertan machen. Und die anderen beiden Sätze in der Bildunterzeile hatten es ebenfalls in sich. Israels Feinde halten das Land für einen gefräßigen Moloch, steht dort. Und natürlich würde sich die Süddeutsche Zeitung nicht zu den Feinden Israels zählen, gewiss nicht. Aber gibt sie ihnen durch das zweckentfremdete, ziemlich markant platzierte, eben einen gefräßigen Moloch zeigende Bild, gibt sie diesen Feinden, von denen sie da spricht, nicht eigentlich recht? Peter Beinart, also der Autor eines dieser beiden vorgestellten Bücher, Peter Beinart beklagt, dass es dazu gekommen ist. Aber weil Beinart damit nicht die Feinde kritisierte, sondern Israel, sagt dieser Satz nichts anderes aus, als dass Israel letztlich selbst schuld am Judenhass ist. So wie es heißt, die Juden seien am Antisemitismus schuld. Antisemitismus ist aber nichts, wofür die Juden oder der Staat Israel etwas könnten, sondern Antisemitismus entsteht in den Köpfen der Antisemiten und nirgendwo sonst. Er ist ein faktenresistentes Ressentiment, ein Wahn. Und an dieser Stelle, es ist auch immer ganz, ganz bemerkenswert, man liest oft Medienberichte, in denen dann zu lesen ist, auch durchaus gutwillig, in denen dann steht, dass jemand angegriffen worden sei, weil er Jude ist. Das steht dort und man liest so drüber weg und denkt sich vielleicht gar nichts dabei. Nein, der betreffende Mann ist nicht angegriffen worden, weil er Jude ist, oder die betreffende Frau nicht, weil sie Jüdin ist, sondern weil der Täter ein Antisemit ist, und das ist etwas anderes. Dieser Unterschied ist einer ums Ganze tatsächlich, und der taucht eben, das ist das Problem, das auch immer wieder, wie gesagt, in Texten auftaucht, die insgesamt gar nichts Böses wollen, die sich von sich natürlich in Anspruch nehmen würden, keinen Antisemitismus zu bedienen. Aber man macht das Opfer ja mitverantwortlich, wenn man sagt, er wurde angegriffen, weil er jüdisch ist. Das ist nicht der Punkt, sondern das geht vom Antisemiten aus. Und noch ein anderes Beispiel, das der Feder des populären Karikaturisten Horst Heitzinger entstammt, auch schon ein paar Jahre her. Erschienen ist es aber unter anderem, deswegen zeige ich es hier auch nochmal, in der Badischen Zeitung, die sich da aus einem Pool bedient hat bei diesen Karikaturen. Was sehen wir hier? Wen sehen wir? Wir sehen hier unzweifelhaft Benjamin Netanyahu, auch damals schon israelischer Premier, der telefonisch Ungeziefervernichtungsmittel bestellt. Und er tut das, um damit den Frieden, den wir hier symbolisiert sehen durch eine Art Zwitterwesen aus Taube und Schnecke, um den Frieden zu vergiften, bevor er im Zuge der Atomverhandlungen zwischen den damaligen 5 Vetomächten plus Deutschland auf der einen Seite und im Iran auf der anderen Seite zum Tragen kommen kann, dieser Frieden. Diese Zeichnung war damals und ist es auch immer noch sachlich falsch, denn es ging Netanjahu auch damals nicht darum, ein Abkommen per se und grundsätzlich zu torpedieren. Er hatte lediglich dazu aufgerufen, die Sanktionen gegen den Iran nicht zu lockern, ohne dass der Iran wesentliche Zugeständnisse in der Frage der Urananreicherung und Plutoniumherstellung macht. Das war damals schon so und das Thema ist auch heute letzten Endes kein anderes. Das ist für Israel bekanntlich eine existenzielle Frage, weil das iranische Regime bekanntlich ungezählte Male deutlich gemacht hat, dass es den jüdischen Staat am liebsten von der Landkarte getilgt sähe. Wenn die Karikatur aber nur falsch wäre, sachlich falsch, dann wäre das noch zu verschmerzen. Sie ist aber nicht nur sachlich falsch, sondern sie verzerrt den Sachverhalt auch noch einigermaßen bösartig. Denn sie macht Netanjahu, da kommt es nicht dabei darauf an, was man von diesem Mann hält, ob man ihn mag oder nicht. Der ist in Israel, der umstritten kann man das ja gar nicht mehr nennen. Gegen ihn gehen seit Monaten Hunderttausende auf die Straße. Aber sie macht ihn für etwas verantwortlich, wofür er nichts kann, denn die israelische Regierung saß in Genf gar nicht mit am Verhandlungstisch. Sie unterstellt ihm, nicht nur diese Verhandlungen sabotieren, sondern gleich den Frieden als solchen vergiften zu wollen, wobei uns auch noch völlig unklar bleibt, über welchen dunklen Kanäle Netanjahu eigentlich diese vernichtenden Substanzen bezieht. Mit wem telefoniert der da eigentlich? Das wissen wir ja nicht. Und am Ende taucht es da wieder auf, das alte, klassische antisemitische Klischee vom Juden als im Verborgenen wirkenden Giftmischer, der an allem schuld ist und der die Völker gegeneinander in den Krieg hetzt. Und das ist ein Klischee, das ist nicht nur althergebracht, sondern es hat sich gewissermaßen als kultureller Code im kollektiven Gedächtnis festgesetzt und kann dort deshalb immer wieder abgerufen werden. Der Cartoon, das können Sie sehen, wenn Sie rechts oben die etwas schwer zu entziffernde Beschriftung gucken, ist an einem 9. November erschienen, also dem Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938. Das mag Zufall gewesen sein, aber ein Problem ist es für die Zeitungsredaktionen, die das damals abgebildet haben, offensichtlich nicht gewesen. In der gegenwärtigen Situation, also seit dem 7. Oktober des vergangenen Jahres, geht die Berichterstattung vielfach umso stärker zu Lasten Israels, je länger das Massaker der Hamas zurückliegt. Zwar versäumt es inzwischen kaum noch ein deutsches Medium, das ominöse Gesundheitsministerium in Gaza korrekt als von der Hamas gesteuert zu bezeichnen und damit zu verdeutlichen, dass, gelinde gesagt, große Zweifel an den behaupteten Opferzahlen gehegt werden müssen. Genannt werden diese Zahlen dieses Gesundheitsministeriums trotzdem weiterhin so, als ob sie irgendeinen Wert, irgendeine Aussagekraft hätten. Haben sie nicht. Und der Deutschlandfunk, um ein Beispiel zu nennen, ging Mitte Oktober sogar, sicherlich ungewollt, aber man muss auch da immer fragen, woher kommt's, ging der Hamas-Propaganda auf den Leim. Der Propaganda, nach der es eine israelische Rakete war, vielleicht erinnern Sie sich, die auf einem Parkplatz vor dem von der Hamas zu terroristischen Zwecken genutzten Al-Shifa-Krankenhaus eingeschlagen war und angeblich mehrere hundert Menschen getötet hatte. Dabei war es nach allem, was man weiß, aller Wahrscheinlichkeit nach und viel eher ein fehlgeleitetes palästinensisches Geschoss und die Opferzahl war glücklicherweise auch deutlich geringer. Trotzdem in seriösen Medien so kolportiert worden und das führt natürlich zu etwas, das löst etwas aus, bewirkt etwas. Oder verlassen wir die Medien und schauen auf die Kundgebungen und Demonstrationen gegen Israel, die es schon in der Vergangenheit gegeben hat und ganz aktuell in der Gegenwart gibt, verstärkt eben seit der militärischen Reaktion Israels auf das erwähnte Massaker der Hamas vom 7. Oktober. Inwiefern äußert sich auf diesen Kundgebungen Antisemitismus, auch und besonders Israel bezogen, der sich als Israel-Kritik geriert? Wenn eine Synagoge mit Brandsätzen angegriffen wird, wie zum Beispiel Mitte Oktober in Berlin, dann ist das ein Anschlag auf eine jüdische Einrichtung und nicht gegen die israelische Botschaft oder ein Konsulat. Jüdische Einrichtungen in Deutschland sind eben nur das, jüdische Einrichtungen in Deutschland. Sie sind keine diplomatischen Vertretungen des Staates Israel und wer sie angreift oder auch vor ihnen beispielsweise eine israelische Flagge verbrennt, macht deutlich, dass er keinen Unterschied sieht und Juden kollektiv für Handlungen des Staates Israel verantwortlich macht. Vielleicht haben Sie es noch im Kopf, nach der IRA-Definition ist das ein Beispiel für israelbezogenen Antisemitismus. Das gleiche gilt für die Parole Kindermörder Israel. Kindermörder Israel, die regelmäßig auf anti-israelischen Demonstrationen und Kundgebungen zu hören ist. Dieses Kindermörder ist letztlich die modernisierte Fassung der alten antisemitischen Ritualmordlegende, nach der Juden das Blut von im klassischen Antisemitismus christlichen Kindern für ihre Pessachfeiern benutzen. Nach der Alba-Definition, die möchte ich hier nochmal bemühen, nach der Alba-Definition antisemitisch ist, Zitat, das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem Antisemitismus in Verbindung stehen, zum Beispiel der Vorwurf des Christusmordes oder die Ritualmordlegende, um Israel oder die Israelis zu beschreiben. Und genau das ist hier gegeben. Kindermörder fungiert hier als Code, Kindermörder fungiert hier als Chiffre, um Israel zu dämonisieren. Und gleichzeitig wird hier noch etwas anderes deutlich. Antisemiten werfen Juden genau das vor, wonach sie selbst trachten. Antisemiten werfen Juden genau das vor, wonach sie selbst trachten. Es war die Hamas, die am 7. Oktober gezielt und absichtlich auch Kinder ermordet hat auf vielfach bestialische Art und Weise. Und sie ist es auch, die jederzeit, daran lässt sie selbst keinen Zweifel, die jederzeit einen Genozid an Juden verüben würde, wenn man sie ließe. Oder nehmen wir die Parole From the river to the sea, Palestine will be free. Mit dem River ist bekanntlich der Fluss Jordan gemeint, mit Sea das Mittelmeer. Also wird damit die östliche und die westliche Grenze eines Territoriums markiert, das Palästina sein bzw. werden soll. Das heißt, dieses Territorium schließt das Gebiet des Staates Israel ein. Und wenn man fordert oder ankündigt, dass dieses Gebiet free sein wird, also frei, stellt sich natürlich die Frage, frei wovon? Von Juden etwa? Jedenfalls soll es kein Israel mehr geben, keinen jüdischen Staat, keine jüdische Souveränität, sondern ein Palästina anstelle Israels. Letztlich drückt diese Parole also einen Zerstörungswunsch aus und man erkennt das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung damit nicht an. Auch das ist nach der Alba-Definition antisemitisch. Um da ganz aktuell zu werden, brandaktuell sozusagen, der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat just gestern das Verbot der Stadt Freiburg gegen eine Versammlung bestätigt, die unter dem Motto From the river to the sea, Palestine will be free stattfinden sollte. Das Verwaltungsgericht in Freiburg hatte die Versammlung zuvor genehmigt. Der VGH Baden-Württemberg dagegen argumentierte mit der Strafbarkeit des Slogans From the river to the sea als Kennzeichen der Hamas. Den Meldestellen der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, das sind Meldestellen, die letztlich deshalb existieren, weil auch antisemitische Fälle verzeichnet werden sollen, aufgenommen werden sollen, die die Grenze der Strafbarkeit noch nicht überschreiten. Aber Antisemitismus ist ja auch nicht mit den Mitteln des Strafrechts alleine zu fassen. Deswegen gibt es diese Meldestellen des RIAS, Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Und diesen Meldestellen sind alleine zwischen dem 7. Oktober und dem 9. November des vergangenen Jahres, also in einem Zeitraum von etwas mehr als einem Monat, insgesamt 994 antisemitische Vorfälle in Deutschland bekannt geworden, die sich im Kontext der Massaker der Hamas und des Krieges in Israel und Gaza ereigneten. Darunter sind 177 antisemitische Versammlungen. 177 antisemitische Versammlungen. Die sind denen bekannt geworden. Mit Sicherheit sind es am Ende noch mehr. Können aber natürlich nur das auswerten, was ihnen auch gemeldet wird oder was sie auch mitbekommen. Fast 1000 antisemitische Vorfälle in einem Monat also, das sind rund 30 pro Tag im Schnitt. Wenn man das jetzt vergleicht mit den RIAS-Berichten aus den vergangenen Jahren, stellt man fest, im Jahr 22 waren es im Schnitt 7 pro Tag, also ein dramatischer Anstieg. Und in diesem Bericht zu diesem dramatischen Anstieg hält RIAS fest, Zitat, der 7. Oktober und die darauf folgenden antisemitischen Reaktionen, und das ist wirklich wichtig, weil das jetzt letztlich auch um die Konsequenzen und die Folgen geht. Der 7. Oktober und die darauf folgenden antisemitischen Reaktionen haben für viele Jüdinnen und Juden eine neue Realität geschaffen. Während für Teile der Mehrheitsgesellschaft nach der anfänglichen Anteilnahme ein normaler Alltag weiterging, ist der neue Alltag von Jüdinnen und Juden in Deutschland geprägt von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, antisemitischen Vorfällen und der weiterhin großen Sorge vor den weiteren Entwicklungen in Israel und Gaza. Die Verunsicherung und die Angst um die Sicherheit von Angehörigen in Israel ist angesichts des dynamischen Kriegsgeschehens konstant hoch. Die Gewissheit, in Israel im Ernstfall einen sicheren Hafen zu finden, wurde am 7. Oktober 2023 erschüttert wie nie zuvor. Vor diesem Hintergrund wirken sich den Terror der Hamas verherrlichende und legitimierende Äußerungen hierzulande aktuell besonders negativ auf das Lebensgefühl von Jüdinnen und Juden aus. Was sich seit dem 7. Oktober in vielen Bereichen der Gesellschaft in Bezug auf den Antisemitismus und in Bezug auf die Grenzen des Sagbaren in diesem Zusammenhang getan hat, das empfinde ich zumindest als wirklich zutiefst erschütternd. Noch einmal, das Massaker der Hamas hat nicht etwa zu einer Welle der Solidarität mit den Jüdinnen und Juden geführt, sondern vielmehr zu einer neuen Welle des Antisemitismus. Israel einen Genozid vorzuwerfen, wie viele Israel-Kritiker es tun, ist eine Form von Dämonisierung, die zudem eine Täter-Opfer-Umkehr bedeutet. Was immer man an der israelischen Kriegsführung kritisieren mag, eines bezweckt und intendiert sie nicht, nämlich die Auslöschung der Palästinenser. Die israelischen Militärschläge richten sich gegen die Hamas. Die zivilen Opfer des Krieges sind kein Kriegsziel. Bei der Hamas verhält es sich exakt umgekehrt. Sie will so viele Zivilisten töten wie möglich. Das hat der 7. Oktober noch einmal auf grausame und brutale Art und Weise gezeigt. Und die Hamas-Führer haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie das jederzeit wiederholen möchten. Die Hamas ist es also, die genozidale Absichten verfolgt. Ein Genozid ist nicht einfach ein Krieg mit besonders vielen Toten und Opfern, auch nicht unter den Zivilisten. Der Vorwurf gegenüber Israel, einen Genozid zu begehen, ist letztlich ein rein propagandistischer und die Ceasefire-Rufe sind Ausdruck des Wunsches, Israel möge die Hamas gewähren lassen, zumal diese Rufe eben in aller Regel nicht mit jenen drei Forderungen einhergehen, deren Erfüllung den Krieg sofort beenden würden, nämlich erstens die sofortige Freilassung der Geiseln, zweitens die Kapitulation der Hamas und drittens die Entwaffnung der Hamas. Eklatant sind die Angriffe auf den jüdischen Staat, aber nicht nur auf den Straßen, nicht nur auf den Kundgebungen und Demonstrationen, sondern an den Hochschulen beispielsweise, insbesondere in Berlin haben wir das mitbekommen, aber nicht nur dort und auch im Kulturbetrieb, auf der Berlinale beispielsweise, man könnte über diesen Kulturbetrieb einen eigenen Vortrag halten, auf der Berlinale, die Ende Februar stattfand, wurde Israel ein Genozid und Apartheid vorgeworfen. Einige Tage zuvor wurde eine Lesung von Texten der Philosophin Hannah Arendt im Berliner Museum Hamburger Bahnhof von israelfeindlichen Aktivisten gekapert und musste abgebrochen werden. Schon vor dem 7. Oktober fiel die Kulturszene immer wieder, auch in Deutschland, mit anti-israelischen Aktivitäten auf, zuletzt vor allem im Rahmen der großen Kunstausstellung Documenta in Kassel, auf der mehrere antisemitische Exponate gezeigt wurden. Hier ist auch sehr deutlich der Einfluss des postkolonialen Gedankenguts zu spüren, in dem Israel als kolonialer und rassistischer Staat verunglimpft wird. Und zuletzt brachte sich einmal mehr auch die Philosophin Judith Butler in die Schlagzeilen, als sie die Massaker des 7. Oktober als Akt des Widerstands bezeichnete. Dieses Massaker sei, so sagte sie bei einer Veranstaltung in der Nähe von Paris, dieses Massaker sei, Zitat, kein terroristischer Angriff und keine antisemitische Attacke, sondern ein Aufstand aus einer Position der Unterdrückung heraus gegen einen gewalttätigen Staatsapparat. Man fragt sich so ein bisschen, was antisemitische Terrororganisationen eigentlich noch tun müssen, um als eben solche gesehen zu werden, als antisemitische Terrororganisationen, und was eigentlich noch geschehen muss, damit ein antisemitisches Massaker betrachtet, als solches betrachtet wird und nicht als legitime, als irgendwo doch legitime, zur Tat geschrittene Israel-Kritik. Um allmählich zum Schluss zu kommen, Israel-bezogener Antisemitismus als eine vermeintlich unverdächtigere, weniger offensichtliche Form des Antisemitismus enthält wesentliche Elemente des klassischen und auch des sekundären Antisemitismus. Er projiziert das Ressentiment auf den jüdischen Staat als kollektiven Juden. Er arbeitet mit Chiffren und Codes und er erscheint als Eintreten für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser. Aber das ist letztlich nur ein Vehikel, um eben unverdächtig zu erscheinen, um menschenrechtlich zu erscheinen. In Wahrheit geht es gar nicht um die Palästinenser, wie sie etwa im Libanon und in Syrien leben, ist den sogenannten Israel-Kritikern gleichgültig. Sie interessieren sich auch nicht dafür, dass die Palästinenser am Gazastreifen unter dem Regime der Hamas leiden. Der israelbezogene Antisemitismus findet sich in ganz verschiedenen politischen Strömungen wieder. Bei den Linken, bei den Rechten, bei Muslimen, in der Mitte und der Mitte der Gesellschaft, in den Medien und in vielen anderen Bereichen auch. Woher aber kommt das Bedürfnis nach Israel-Kritik? Und inwiefern ist es in Deutschland besonders ausgeprägt und begründet? Nun, ein besonders oft zu hörendes Argument für die Israel-Kritik ist jenes, gerade wir als Deutsche seien aufgrund unserer Vergangenheit in besonderem Maße verpflichtet, die Stimme zu erheben, wenn irgendwo auf der Welt Unrecht geschieht oder Unrecht zu geschehen scheint. Der vor einigen Jahren verstorbene Publizist Wolfgang Port hat zu dieser bemerkenswerten Logik bereits vor mehr als 35 Jahren etwas geschrieben, das ich hier gerne zitieren möchte. Zitat: Mit den Verbrechen, die Deutschland an den Juden und an der Menschheit beging, hat es sich eigenem Selbstverständnis gemäß das Vorrecht, die Auszeichnung und die Ehre erworben, fortan besondere Verantwortung zu tragen. Zwei angezettelte Weltkriege böten, so meint man weiter, die besten Startbedingungen, wenn es um den ersten Platz unter den Weltfriedensrichtern und Weltfriedensstiftern geht, frei nach der jesuitischen Devise, dass nur ein großer Sünder das Zeug zum großen Moralisten habe. Je schrecklicher die Sünde, desto tiefer die Buße und Reue, desto strahlender am Ende die moralische Überlegenheit. Zitat Ende, Wolfgang Port. Eine moralische Überlegenheit, die in der Botschaft mündet: Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, während die Opfer, respektive deren Kinder, die es doch aus eigener leidvoller Erfahrung besser wissen müssten, jetzt unsere Methoden anwenden. Diese Logik, und die ist so selten nicht in Deutschland, diese Logik macht aus einem Vernichtungslager wie Auschwitz de facto eine Besserungsanstalt, denn ihr zufolge hätten die Juden und Jüdinnen aus ihrer eigenen Ermordung die Lehre ziehen müssen, dass Gewalt immer schlimm und immer verwerflich ist. Dass die Konsequenz der Shoah-Überlebenden und ihrer Nachkommen jedoch eine ganz andere war, nämlich die, den 3 Jahre nach Auschwitz gegründeten jüdischen Staat zur Not auch bewaffnet, gegen den Vernichtungsdrang der Antisemiten zu verteidigen, das wollen viele einfach nicht akzeptieren. Es fällt ihnen schwer zu verstehen, dass es Israel und damit jüdische Souveränität gibt, um den auf dieser Welt lebenden Juden ein Refugium zu bieten, das über alle auch staatlichen Mittel verfügt, um sich zu verteidigen, um also nie mehr Opfer zu sein. Diese Einsicht ist aber nicht nur hierzulande schwer zu haben, wie sich daran zeigt, dass Israel seit seiner Gründung, seit seiner Proklamation unentwegt den Kriegen und Kriegsdrohungen seiner Nachbarn ausgesetzt war. Der Iran, die Hezbollah, die Hamas, der islamische Dschihad und andere antisemitische Rackets arbeiten nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern vielmehr schon seit Jahren fleißig daran, Israel eines Tages von der Landkarte radieren zu können. Verhandlungen mit dem zionistischen Feind, wie sie es nennen, lehnen sie strikt ab. Allenfalls ein taktischer und zeitlich begrenzter Waffenstillstand kommt in Frage. Die Geschichte hat aber gezeigt, und sie zeigt es immer wieder, dass man die Ankündigungen von Antisemiten ernst nehmen muss. Und worüber sollte Israel auch mit ihnen verhandeln? Etwa über die Modalitäten des eigenen Untergangs? Das mit den vielbeschworenen Lehren aus der Geschichte hat für die deutschen Israel-Kritiker aber noch eine weitere Bewandtnis. Wenn die Juden in Israel die neuen Nazis sind und die Palästinenser die neuen Juden, also quasi die Opfer der Opfer, wie es gelegentlich heißt, dann relativiert sich die deutsche Schuld. Aber ist die deutsche Vergangenheitsbewältigung, ist sie denn nicht vorbildlich? Nun, vielleicht hat sie für manchen eine Entlastungsfunktion und erfüllt auch noch einen weiteren Zweck. Vielleicht ist diese Bewältigung und ist die Trauer um die toten Juden und Jüdinnen wie am Jahrestag der Pogromnacht von 1938 ja eine Art Vorschusszahlung dafür, um desto härter mit jenen lebenden Juden ins Gericht gehen zu können, die Israel mit Worten und Taten verteidigen. So nach dem Motto: Ich habe mir durch das Gedenken das Recht erworben, mit Macht über Israel herzuziehen, ohne dass jemand behauptet, das könnte antisemitisch motiviert sein. Und mit solch unheilbar gutem Gewissen lässt es sich dann auch bei anti-israelischen Kundgebungen in Deutschland laut rufen: Free Palestine from German guilt, wie häufig gehört seit dem 7. Oktober. Und wem gilt das Gedenken überhaupt? Nehmen wir das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Zum 5. Jahrestag der Einweihung dieses größten Gedenkmonuments der Welt, das es ohne den größten Massenmord der Geschichte ja gar nicht gäbe, zum 5. Jahrestag wurde ein Bürgerfest veranstaltet, auf dem unter anderem der Historiker Eberhard Jeckel eine Rede hielt. Jeckel sagte mit hörbarem Stolz in der Stimme, Zitat, in anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Wir können wieder aufrecht gehen, weil wir aufrichtig bewahren. Das ist der Sinn des Denkmals und das feiern wir. Gestatten Sie mir an der Stelle eine polemische Spitze. Wenn man also dieser Logik folgt, dann hat der Holocaust also in der Konsequenz für sowas wie Eifersucht in anderen Teilen der Welt gesorgt, wo man keine derartige Massenvernichtung ins Werk gesetzt hat und heute deshalb nicht mit einem solch epochalen Bauwerk aufwarten kann. Und noch etwas hat Jeckel deutlich gemacht. Der Sinn des Monuments, sagt er, ist es, dass die Deutschen wieder aufrecht gehen können. Ich würde zwar sagen, gebückt gegangen sind sie nie, das ist auch so ein Mythos, den man selbst erfunden hat, aber mit dem Mahnmal im Rücken heißt es nun gewissermaßen raus mit der Brust. Das heißt, sie haben sich selbst ein Denkmal gesetzt, gewissermaßen als Lohn für die Vergangenheitsbewältigung. Um die Juden und Jüdinnen ging es dabei offensichtlich weniger. Und schließen möchte ich jetzt mit Worten, die Saul Friedländer Ende Januar 2019 im Deutschen Bundestag gesprochen hat, während einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Friedländer ist jüdisch, seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet, er selbst und überlebte in einem Internat in Frankreich. Später ging er nach Israel und im Bundestag sagte er im Januar 2019, für Juden wie mich und für Juden überall, die einen eigenen Staat brauchen und ersehnten, war die Erschaffung Israels lebensnotwendig. Für mich und für meine Generation europäischer Juden oder was von ihr übrig geblieben war, bedeutete Israel damals eine Heimat, ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und das ist es für mich letztlich bis zum heutigen Tag, ungeachtet meiner Kritik an der Politik seiner Regierung. Das Existenzrecht des Landes zu verteidigen, ist meiner Überzeugung nach eine grundsätzliche moralische Verpflichtung. Das muss in einer Zeit wieder betont werden, in der auf Seiten der extremen Rechten und auf Seiten der extremen Linken Israels Existenz in Frage gestellt wird und der Antisemitismus in seinem traditionellen wie in seinem neuen Gewand wieder unübersehbar zunimmt. Der heutige Hass auf Juden ist ebenso irrational, wie er es immer schon war. Und wie immer schon sind alte und neue Verschwörungstheorien im Umlauf, vor allem bei den Rechtsradikalen, während bei der antisemitischen Linken die politisch korrekte Art der Rechtfertigung ihres Hasses darin besteht, die israelische Politik obsessiv anzugreifen und dabei zugleich das Existenzrecht Israels de facto in Frage zu stellen. Natürlich ist es legitim, die israelische Regierung zu kritisieren, aber die schiere Heftigkeit und das Ausmaß der Angriffe sind schlicht absurd und enthalten den Beigeschmack eines nur notdürftig verhüllten Antisemitismus. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Bin jetzt gespannt auf Ihre und eure Fragen, Einwände, Kritik, was auch immer da noch kommen mag. Bis zu Ihnen herzlichen Dank. Applaus